Ja, Herr, ich danke dir, dass du uns in der Hand hast, dass du gerade auch immer wieder durch dein Wort an uns arbeitest, dass ja, du den Weg immer weiter mit uns gehst und dass du uns auch so viele Möglichkeiten gegeben hast, dich zu loben, dich zu ehren. Du kannst auch schenken, dass ja, wir das wirklich mit unserem ganzen Herzen machen. Ich danke dir, dass du darüber stehst und auch jetzt den Stefan dann gleich für die Andacht nochmal segnen kannst, dass ja, er das sagt, was du für heute Morgen gedacht hast. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.
Okay, wir gehen weiter. Wir gehen weiter mit dem Philipperbrief, Philipper 2, 12 bis 18. Als ich mich letzte Woche irgendwann hingesetzt habe, habe ich gedacht, Mist, da ist irgendwas furchtbar schief gelaufen, als ich die Bibelarbeiten eingeteilt habe. Diesen Text hätte ich doch besser umschiffen sollen. Ich kannte den Text ja, aber irgendwie habe ich nicht so drauf geachtet beim Einteilen und dummerweise ist dieser Text jetzt bei mir gelandet. Es ist so einer der schlimmeren Texte, auf den ersten Blick, ne? Auf den ersten Blick einer der schlimmeren Texte in diesem Brief, weil alles, was da drin vorkommt, das ist out, das ist altmodisch, dann ist noch ein Widerspruch drin, dann kommt sowas wie murrt nicht und opfer dein Leben und sowas. Also nichts, was heute irgendwie ankommt. Da können wir sagen, hey Paulus, was schreibst du denn da? Was schreibst du denn da? Jetzt haben wir gestern so eine wunderbare, geniale Stelle von Keshi gehört. Und jetzt? So ein Text? Murrt nicht, werden wir gleich nur lesen. Opfert euer Leben, dann noch ein Widerspruch auf den ersten Blick. Paulus, was hast du denn da nur geschrieben? Und überhaupt hat man ja im Prinzip nur drei Möglichkeiten. Wenn man den Philipperbrief liest, auf den Philipperbrief zu reagieren. Die erste Möglichkeit ist, dass du sagst, ich verstehe das nicht. Das kannst du nach der Freizeit nicht mehr, hoffe ich, wenn ihr gut zugehört habt. Die zweite Möglichkeit ist, dass du sagst, hey, das ist ja kompletter Blödsinn, was da steht. Das wird doch nie ein Mensch schreiben. Was der Paulus da alles schreibt, ich hätte Lust abzuscheiden, um bei Gott zu sein. Ich will sterben, um bei Gott zu sein, weil sterben ist eh mein Gewinn. Und da können wir sagen, Herr Paulus, was schreibst du denn da? Du sitzt im Gefängnis und willst dich hier auch noch opfern? Also entweder ist der Typ lebensmüde oder depressiv, er ist verzweifelt oder verwirrt und er gehört nicht in den Knast, er gehört auf die Couch zum Psychiater. So kannst du auch reagieren. Und die dritte Möglichkeit ist, dass du sagst, hey, ich verstehe diesen Paulus zutiefst, weil ich auch dieser Liebe, diesem Jesus begegnet bin. Weil ich dem begegnet bin, der sein Leben für mich gegeben hat. Weil ich dem begegnet bin, der für mich ans Kreuz gegangen ist, der sich für mich hat bespucken und beschlagen, ans Kreuz schlagen und auspeitschen lassen und all das, was Keshi uns auch gestern schon erzählt hat. Du glaubst, dass Paulus es ernst meint, weil Paulus der Liebe begegnet ist. Auf dieser Straße damals von Damaskus ist er der Liebe, ist er Jesus begegnet. Und als einer der größten Christenverfolger um 180 Grad umgedreht und in die andere Richtung mit Vollgas losmarschiert. Und dann sagst du, ja, ich glaube diesem Paulus. Er ist der Liebe wahrhaftig begegnet. Gestern hatten wir diesen wunderbaren, diesen genialen Christus-Hymnus, was Paulus über Jesus geschrieben hat. Genial. Was haben wir für einen Gott, der Mensch wurde? Der sich nicht zu schade war, alles aufzugeben, um Mensch zu werden. Und jetzt? Jetzt muss ich mir doch die Frage stellen, wenn ich sowas Geniales gehört habe über Jesus und wenn dieser Jesus der Herr meines Lebens ist, dann muss ich mir doch die Frage stellen, wie reagiere ich denn jetzt? Wie reagiere ich denn jetzt auf sowas, was ich da gerade gelesen habe? Wie sieht denn jetzt meine Reaktion aus? Wie kann ich denn jetzt überhaupt reagieren? Das kann ich ja nie erreichen. Gehorsam bis in den Tod. Was mache ich denn jetzt? Wie kann ich denn jetzt angemessen, halbwegs angemessen auf so einen Text reagieren? Und genau da setzt unser Text jetzt an. Genau da setzt unser Text jetzt an. Genau das behandelt Paulus jetzt. Wie kann ich reagieren, wenn dieser Jesus der Herr meines Lebens ist? Und dann stellen wir fest, so altmodisch ist der Text gar nicht. Der ist brandaktuell, weil wir oftmals gerade eben nicht so reagieren. Lass uns mal den Text lesen. Philipper 2, die Verse 12 bis 18. Heute Morgen bei der Bibellese waren ja die folgenden Verse schon dran. Wir sind jetzt erstmal noch einen Schritt zurück wieder. Philipper 2, 12 bis 18. Also, meine Lieben, heißt, Paulus knüpft hier dran. Man kann auch übersetzen, was bedeutet das denn jetzt, meine Lieben? Wie reagiere ich denn jetzt? Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Hier könnte man auch übersetzen, ohne Streitsucht. Damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Mir zum Ruhm an dem Tage Christi, sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Was für ein Text. Die Wörter, die da drin vorkommen, die sind wirklich ein bisschen unmodern, oder? Aber was sagt uns jetzt denn dieser Text, wie wir reagieren sollen, wenn dieser Jesus unser Herr ist? Ich habe euch was mitgebracht. Spannung da hinten. Das erste Getränk kommt. Oh, ist nicht so beliebt, Cola Light, höre ich schon. Ne? Also, oh, ist jetzt, oder? Wer mag Cola Light? Okay. Ja, so, okay. Ich sehe es schon, ja. Dann hole ich mir gleich das zweite. Mal gucken, ob ich damit mehr punkten kann. Auch nicht gut. Ich glaube, ihr mag lieber diese Grünkohl-Smoothies, gell? Also, wer mag Coke? Okay, ja, das ist schon ein bisschen mehr, ne? Also, kommt noch was. Keine Angst. Kommt noch was. Coke und Coke Light. Cola, die gab es ja schon, ich habe es mir aufgeschrieben, extra nachgeguckt. 1892 wurde die erste Cola verkauft. Und dieser Typ, der hat einen riesen Gewinn gemacht. Der hat nämlich die Rezeptur damals sehr, sehr günstig eingekauft und hat dann 2 Jahre später angefangen, Coke zu produzieren. Cola Light, die kam ungefähr 90 Jahre später, 1982, auf den Markt, um noch mehr von diesem Markt abzugrasen. Weil die Leute, die gesundheitsbewusst waren, die wollten nicht so viel Zucker trinken. Ja? Dann hat man noch die Coke Light gebracht, damit man den Marktanteil noch vergrößern konnte. Coke Light ist so ein Abklatsch von der Coke. Entschuldigung, für die, die jetzt Coke Light mögen. Ne? Also Coke Light ist ja nur ein Abklatsch von der Coke. Ja? Also soll so schmecken wie Coke. Gut, hat den Vorteil, dass da kein Zucker drin ist, angeblich. Ne? Aber wissenschaftlich ist es wohl so, dass die mindestens genauso ungesund ist, eher ungesünder, durch die Zusatzstoffe, die da drin sind. Wisst ihr, beim Christsein, da gibt es auch sowas. Da gibt es auch so ein Christsein-Leid. So ein Christsein-Leid, dass ich mit der Bibel zwar im Arm unterwegs bin, aber nicht auf dem schmalen, sondern auf dem breiten Weg. Dass ich in die falsche Richtung laufe. Dass ich sage, okay, ja, Gott ist ja ganz gut, aber da gibt es ja auch noch ganz viele andere Dinge, die ganz nett sind. Und die will ich halt eben nicht sein lassen. Das heißt, ich hole mir zwar Jesus ins Boot, aber lass die anderen Dinge gleich drin. Beim Christsein gibt es ein Christsein-Leid. Ich sage euch eins, wenn ich das, was Cashi uns da gestern gesagt hat, auch nur im Ansatz verstanden habe, wenn ich die Verse, die Paulus über Jesus schreibt, auch nur ein Teil davon in meinem Herzen angekommen ist, dann kann ich nicht mit einem Christsein-Leid darauf reagieren. Das geht nicht. Dann kann ich nicht mit einem Christsein-Leid darauf reagieren. Und trotzdem versuchen es einige, viele, also viele nicht hier unter euch, sondern wenn man sich Christen anschaut, christliche Gemeinden, die sagen, ja, das ist nett, Jesus im Boot zu haben, aber Jesus plus das. Das meine ich mit Christ sein Leid. Und ich werde im Rahmen der Predigt jetzt immer wieder darauf zurückkommen. Ich habe euch 3 Punkte mitgebracht, an denen man erkennt, ob ihr mit einem Christsein Leid unterwegs seid oder ob es euch wirklich ernst ist mit dem Christsein. Der erste Punkt, wie reagiere ich jetzt auf den Christushymnus? Der erste Punkt, ich reagiere mit einem konsequenten Glaubensgehorsam oder mit einem konsequenten Gehorsam. Paulus beginnt den Text ja genial. Also klar, die ersten Wörter zeigen, dass er Bezug nimmt auf diesen Christushymnus. So, was folgt denn jetzt daraus, wenn wir den Christushymnus gehört haben? Und dann hat er erstmal ein mega Kompliment für die Philipper. Er sagt nämlich, hey, ihr seid alle Zeit gehorsam gewesen. Und das Wort, das hier im Griechischen steht, das meint wirklich, das ist der stärkste Ausdruck, die stärkste Form. Immer, jederzeit, alle Zeit seid ihr gehorsam gewesen. Und das ist ja so eine Sache mit dem Gehorsam unter Christen, ne? Was würde Paulus über deinen Gehorsam schreiben? Was würde Paulus über deinen Gehorsam schreiben, wenn er den Brief nicht an die Philipper, sondern an dich geschrieben hätte? Und in der Bibel finden wir auch genügend Beispiele, wo das mit dem Gehorsam so eine Sache war. Da können wir an die Propheten denken. Mose, Samuel, Jeremia, Jona. Als Gott die beauftragt hat, haben die erstmal gesagt, Moment, aber. Am Ende sind sie dann doch losmarschiert. Gott hat eine nette Überzeugungskraft dann an den Tag gelegt. Sind dann doch losmarschiert. Aber wir finden auch genügend Beispiele, wo eben kein Gehorsam da war. Der letzte König von Juda, Zedekia. Jerusalem, Juda ist umlagert. Jerusalem ist umstellt von den Babyloniern. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange das Ganze noch standhält. Und dann schickt dieser Zedekia zu Jeremia und lässt fragen, hey Jeremia, was soll ich denn jetzt machen? Offensichtlich kann er nicht mehr selber mit Gott reden und so gottesfürchtig war er auch nicht, der Zedekia. Und der Jeremia sagt ihm, stell dich. Stell dich, dann wirst du dein Leben behalten. Was macht der Zedekia? Er stellt sich nicht, er versucht zu fliehen, wird gefangen genommen, seine Söhne werden vor seinen Augen hingerichtet und er wird, oder so wie es beschrieben wird, seine Augen werden erblindet praktisch. Ne? Er ist dann blind. Herodes hatte Johannes den Täufer gefangen genommen. Und er hatte zwar was gegen Johannes den Täufer, ja. Weil Johannes der Täufer fand es nicht gut, dass er die Frau seines Bruders hatte. Und trotzdem heißt es, Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er fromm und heilig war, aber er hörte ihn gerne reden. Er hörte ihn gerne. Aber die Sache, die er da zu seiner Beziehung gesagt hat, die passte ihm nicht. Aber töten wollte er ihn nicht. Aber dann kam da diese schöne Tochter seiner Frau und die tanzte ein bisschen und dann verspricht er ihr das halbe Königreich und die wünscht sich den Kopf von Johannes dem Täufer. Und er richtet ihn hin, lässt er ihn hinrichten, einen Kopf kürzer machen. Pilatus und Jesus, so ein Beispiel. Pilatus findet keine Schuld an Jesus. Keine Schuld, das ist keine Schuld, was soll ich machen? Und dann kommt zu einem Überfluss auch noch die Frau von ihm an und sagt, du, ich hatte da einen ganz schlechten Traum, lass die Finger von dem Mann. Und was macht er, um dem Volk zu gefallen? Er hört nicht, er richtet oder ja, lässt Jesus kreuzigen. Die Beispiele, die zeigen eins, die haben alle gehört. Die haben alle gehört, aber die waren nicht gehorsam. Die haben alle gehört, die waren alle so auf Cola-Light-Niveau. Die haben Gottes Wort gehört, die haben das Wort der anderen gehört. Die waren hier, aber sie waren nicht gehorsam. Die waren nicht hier. Und ihr merkt, da ist ein Unterschied zwischen Hören und Gehorsam sein. Gott fordert uns auf, gehorsam zu sein. Gott fordert uns nicht nur auf zu hören, das tut er hier eine ganze Menge. Ihr hört hier ganz viel. Aber seid ihr auch gehorsam? Das, was du hörst, das muss dein Herz erreichen, deinen Willen erreichen. Und im dritten Schritt gehst du dann hin und setzt das Gehörte auch um. Das ist Gehorsam. Gehorsam ist Hören, das Gehörte annehmen und das Gehörte umsetzen. Jakobus 1 sagt uns das wunderbar. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Das heißt, wenn ich das nur höre, ist das morgen wieder vergessen. Dann ist es weg. Dann gehst du am Montag in die Schule und weißt nicht mehr, was hier Thema war. Wenn du das Gehörte, wenn das dein Herz erreicht und du losgehst und es zumindest anbruchhaft umsetzt, dann bleibt das. Dann bleibt das. Paulus sagt uns in Römer 1, Vers 5, dass Glaube und Gehorsam auch ganz eng zusammenhängen. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Den Gehorsam des Glaubens, den Glaubensgehorsam. Gehorsam und Glaube sind ganz eng miteinander verbunden. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann wird er, wenn es richtig läuft, auch gehorsam sein, Gottes Wort gegenüber. Und es geht bei deinem Glauben, es geht bei unserem, bei meinem und deinem Glauben immer darum, bin ich gehorsam oder nicht? In dem Gehorsam zeigt sich, ob der Glaube sich in deinem Leben auswirkt. Im Gehorsam zeigt sich, ob der Glaube sich in deinem Leben auswirkt. Aber wenn wir ehrlich sind, jetzt sind wir wieder beim Anfang, dass Gehorsam ja nicht so das Modewort, oder? Dass Gehorsam ja ganz, ganz weit unten angesiedelt. Im Alltag nutzen wir es nicht mehr, dann ist da so ein Wort wie Freiheit. Ich will und ich kann tun und lassen, was ich will. Ist viel besser und viel moderner. Denk mal an dein Leben. Was ist dir wichtiger? Freiheit oder Gehorsam? Wer will denn heute schon, wenn du nicht gerade Christ bist, wer will denn heute schon gehorsam sein? Wir wollen Freiheit, wir wollen das tun und lassen, was wir wollen. Warum gibt es denn auf einmal mehr als 1000 Geschlechter, statt nur noch 2? Weil den Leuten die Freiheit gegeben wird, sich zu entscheiden. Sie können tun und lassen, was sie wollen. Wisst ihr, Martin Luther ist ja jetzt schon ein paar Jahre tot. Ich will mich gerne hier aufstützen, aber es ist ja echt staubig hier. Martin Luther ist ja echt schon ein paar Jahre tot. Aber Luther hat einmal gesagt, eine wirkliche Freiheit, die gibt es nicht. Eine wirkliche Freiheit gibt es nicht. Einem bist du immer gehorsam gegenüber. Entweder du bist gehorsam und gehorchst Gott oder du bist gehorsam und gehorchst dem Teufel. Er hat es ausgedrückt, angeblich, man weiß ja nie, ist ja schon ein paar Jahre her, einer reitet uns immer. Einer reitet dich immer. Eine wirkliche Freiheit hast du nicht. Wenn du Gott nicht gehorsam bist, dann bist du dem Teufel gehorsam. Gehorsam ist entscheidend für unseren Glauben. Glaubensgehorsam. Konsequenter Gehorsam. Wirst du der Stimme deines Herrn gehorchen? Wirst du der Stimme deines Herrn gehorchen? Also hier sein bei der Coke? Oder sagst du lieber, naja, also ja, also ab und zu vielleicht schon, aber eigentlich bin ich doch ganz gerne hier. Ist ganz cool hier. Weil so ein Christenleid hat auch was. Dann kann ich immer noch neben Jesus das eine oder andere tun, was ich vielleicht sonst nicht tun könnte. Bist du gehorsam? Für die Philipper war es das Kennzeichen, das Paulus hier ganz besonders betont. Könnte er das auch über dich schreiben? Denn die Philipper, die waren nicht nur gehorsam, was schreibt er, wenn er da war, sondern die waren auch gehorsam, wenn er nicht da war. Wie sieht es denn in eurem Klassenzimmer aus, wenn kein Lehrer da ist? Ist da ein Unterschied, ob da ein Lehrer da ist oder nicht? Seid ihr mal gehorsam, mal nicht gehorsam? Also die Philipper waren auf jeden Fall auch gehorsam, als der Lehrer nicht da war, als der Paulus weg war. Was für ein Kompliment. Was für ein Kompliment. Da war das anders. Wie Christus, wie Jesus bis in den Tod Gott gehorsam war, waren die Philipper Jesus gehorsam, Paulus gehorsam. Das kennzeichnete ihr Leben. Und dann kommt dieser Widerspruch auf den ersten Blick in den Versen 12 und 13. Habt ihr den gemerkt? Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid und so weiter, schaffet, dass ihr selig werdet, schaffet, dass ihr errettet werdet mit Furcht und Zittern auf der einen Seite und auf der anderen Seite, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Herr Paulus, weißt du, was du da schreibst? Also, bin ich jetzt für meine Rettung verantwortlich oder ist jetzt Jesus für meine Rettung verantwortlich? Wer ist denn jetzt für meine Rettung verantwortlich? Also geht ja nicht beides, oder? Muss ich jetzt mit Furcht und Zittern meine Rettung erwirken oder hat Jesus das bereits am Kreuz getan? Das klingt erstmal widersprüchlich, ne? Und doch ist es stimmig, wenn wir unser Leben anschauen. Beides stimmt. Natürlich gilt, das Heil kann von uns niemals verdient werden. Natürlich gilt, das Heil bekommen wir alleine durch die Gnade Gottes. Natürlich gilt, dass wenn wir gerettet sind und das Heil, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dass wir dann beim Heil bleiben und das Heil nicht wieder verlieren können. Natürlich gilt, dass wir kein bisschen zu unserem Heil beitragen müssten, weil dann würden wir vollkommen scheitern. Sonst hätten wir auch keine Heilsgewissheit mehr. Aber die darfst du haben. Wenn du zu Jesus gehörst, weißt du, du wirst mal bei ihm ankommen, weil das ist sein Job, dich dahin zu bringen. Hier steht im Griechischen das Wort Soterian. Wer es gehört hat, das kommt das Wort Soter, hat vielleicht das Wort Soteriologie schon mal gehört. Das ist die Lehre von der Rettung. Und klar heißt, oder die Lehre sagt klar aus, Rettung allein durch Gnade, nicht durch eigene Leistung. Paulus schreibt es in Römer 3, 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, alleine durch den Glauben. Also du kannst nichts dazu beitragen. Aber, bevor du dich jetzt zurücklehnst und sagst, check, wunderbar, ich kann tun und lassen, was ich will, ich bin gerettet. So ist es nicht. Jakobus sagt uns nämlich, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Das heißt, wenn in meinem Leben nicht sichtbar wird, dass ich nachfolge, dass ich Gott nachfolge, dass mein Gehorsam nicht sichtbar wird in meiner Nachfolge, dann ist mein Glaube tot. Da hält Jakobus uns so einen Spiegel vor und sagt, schau dir mal dein Leben an. Bist du wirklich in Jesus verliebt? Folgst du wirklich diesem Jesus nach? Wenn du in den Spiegel schaust, kannst du das gut feststellen. Prüf dich mal. Prüf dich mal. Ansonsten kehre zu Jesus um. Wie sieht es mit deiner Nachfolge aus? Merkt man da, dass du in Jesus verknallt bist? Philipper 2, Vers 13, dann kommt dieser schöne Satz. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wenn wir umkehren zu ihm, wenn wir ihm nachfolgen, dann ist das immer sein Werk. Nicht dein Werk, nicht unser Werk, nicht mein Werk. Wenn wir ihm nachfolgen, dann ist das sein Werk, sein Wirken in dir und in mir. Das heißt aber wiederum im Umkehrschluss, wenn Gottes Werk in meinem Leben nicht sichtbar wird, obwohl ich Christ bin, dann gibt es da offensichtlich irgendwelche Dinge in meinem Leben, die sein Wirken und sein Werk blockieren. Dann blockiere ich durch irgendwelche Dinge, die da in meinem Leben sind, Gottes Wirken in mir. Und das geht. Gott hat dich nicht zur Marionette gemacht. Wenn du am Ertrinken bist und dir jemanden einen Rettungsring zuschmeißt, kannst du auch sagen, vielen Dank, ich gehe lieber unter. vielen Dank, ich gehe lieber unter. Du hast immer noch die Entscheidung, den Rettungsring zu nehmen oder abzusaufen. Gott zwingt sich dir nicht auf. Gott handelt immer personenhaft mit uns. Er berücksichtigt deine Persönlichkeit, die er geschaffen hat. Er hat dir deine Hände geschenkt. Er hat dir deine Füße geschenkt. Er hat dir deine Augen geschenkt. Hast du allein aus Gottes Gnade. Aber gebrauchen solltest du sie schon selber. Was du siehst, dafür bist du verantwortlich. Was du tust und was du läufst. Das gehört beides zusammen. Ja, wir sind 100% gerettet, allein durch Gnade. Aber wir sollen mit Furcht und Zittern an unserer Rettung arbeiten. Und die Theologen haben sich gestritten darüber. Wie kann man das jetzt auslegen? Paulus widerspricht sich doch nicht selber. Beides gilt. Ja, Rettung allein durch Gnade. Aber ja, das sollte auch erkennbar werden in deinem Leben. Gehorsam. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Ein Beispiel, 1. Korinther 2, 1 bis 5, über das Werk und das Wirken Jesus in uns. Und da steht, auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Paulus, das erkennt man ja auch an seinen Briefen, dem ist es offensichtlich nicht so leicht gefallen, sich auszudrücken. Der war ein Megatheologe, aber dann findest du da so verschachtelte Sätze, dass du die gar nicht verstehst. Dann machen wir in der deutschen Übersetzung 10 Sätze draus. Da hat Paulus einen Satz verwendet. Ja, und deswegen kam er in Furcht und Zittern und wusste nichts als Jesus und hat sich dahingestellt und das Evangelium geredet. Und das geschah nicht mit überzeugenden Worten, sondern allein Gott hat diesen Worten Kraft gegeben zu wirken. Und das hofft jeder, der hier vorne steht, hoffe ich, dass das nicht meine Worte sind, die bei euch diese Kraft entfalten, sondern dass Jesus, dass Gott diese Worte gebraucht, um bei euch Kraft zu entfalten. Menschlich können wir da nichts machen, wenn Gott es nicht will. Oder die Lydia aus Apostelgeschichte 16, diese Purpurhändlerin. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Paulus hat zu ihr geredet. Aber wer hat ihr das Herz aufgemacht? Waren es die Worte von Paulus? Nein. Gott hat es gebraucht, um sie zu erreichen. Gott tat ihr das Herz auf. Und das ist das, wenn wir hier lesen, dass Gott in dir beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Und wenn Gott in dir beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen, dann sollten wir mit Furcht und Zittern darauf reagieren, weil wir könnten ja Gottes Werk kaputt machen. Du kannst ja Gottes Werk kaputt machen, indem du Dinge tust, die das Werk Gottes an dir blockieren. Und deswegen steht das hier in unserem Text, mit Furcht und Zittern. Ja, es gibt Dinge in deinem Leben, die du tun kannst, die das Wirken Gottes in dir blockieren. Die das Wirken Gottes in dir blockieren. Das weißt du selbst am besten. Ob du stundenlang, nächtelang, ich weiß nicht, was ihr heute Nacht gemacht habt mit 2 Stunden Schlaf. Vielleicht habt ihr hochtheologische Gespräche geführt, das wäre genial. Dann gönne ich euch auch gar keinen Schlaf, wenn ihr es durchhaltet. Aber wenn du die ganze Nacht dir um die Ohren schlägst, mit Zocken, mit sozialen Netzwerken, mit Sexualität und was es alles gibt, dann blockierst du das Wirken Gottes in dir. Und deswegen sagt er hier mit Furcht und Zittern, denn wir könnten das Wirken Gottes in uns blockieren, zerstören. Die Möglichkeit gibt es. Dann kann Gott nicht mehr durch dich wirken. Gott fordert von dir Gehorsam, aber er lässt dich auch nicht alleine. Und deine Reaktion jetzt auf diesen Christushymnus Nummer 1 Wie reagierst du auf Gottes Forderung? Reagierst du und sagst, ja, ich vertraue dir und ich will dir ganz gehorsam sein? Oder sagst du, nee, ich habe das immer noch nicht so. Ich bin immer noch lieber beim Christsein leid. Der zweite Punkt, die werden jetzt ein bisschen kürzer, keine Angst. Wie können wir reagieren? Paulus sagt, mit einer liebevollen und vorbildlichen Gemeinschaft. Jetzt kommt das Murren. Philipper 2, die Verse 14 bis 16 aus unserem Text. Tut alles ohne Murren und, wie gesagt, hier kann man auch übersetzen, Streitgespräche. Dialogismus steht hier im Griechischen, Dialog, kommt schon daher. Luther hat es übersetzt mit Zweifel. Damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem du scheinst als Lichter in der Welt. Im Griechischen steht hier, wie die Sterne am Himmel strahlen. So sollst du strahlen in diese verdorbene Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Der Abschnitt ist spannend. Murrt nicht. Der Abschnitt ist deshalb spannend, weil wir im ganzen Brief nicht lesen, dass die Philipper ein Problem hatten mit Gott. Im ganzen Brief finden wir das nicht, dass die Philipper ein Problem hatten mit Gott. Im Gegenteil, Paulus lobt noch ihren Gehorsam Gott gegenüber. Aber wir finden bei den Philippern zwischenmenschliche Probleme. Die hatten offensichtlich, Paulus hat es ja gestern schon im Text von Keschi gesagt, er ist ja schon darauf eingegangen, dass ihr untereinander in der Gemeinde zusammenhalten sollt, eins sein sollt. Und hier lesen wir zum Beispiel in Philipper 4, Verse 2 und 3, ein Beispiel nur, dass es da offensichtlich Streit gab in der Gemeinde. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Sie sollen eines Sinnes sein. Offensichtlich haben die sich gestritten in der Gemeinde. Und wir finden noch mehrere Andeutungen im Brief, wo wir sehen, okay, die waren zwischenmenschlich zerstritten. Die hatten kein Problem mit Gott, aber eben Probleme zwischenmenschlicher Natur. So oder so, gemurrt wird viel in der Bibel. Gemurrt wird viel in der Bibel. Wenn wir ganz zurückgehen, Wüstenwanderung. Gott hat dem Volk gerade gezeigt, wie mächtig er ist. Da sind gerade ein paar Ägypter ertrunken. Ne? Gott hat sie genial geführt. Durch den Jordan hat sie aus Ägypten befreit und kaum sind sie in der Wüste, fängt das Murren an. Und die haben über alles gemurrt. Die haben über das Manna gemurrt, die haben über das Wasser gemurrt, die haben über Mose und Aaron gemurrt. Murrerei von Anfang bis Ende. Das Volk war mürrisch. Der Höhepunkt war dann, als die Kundschafter zurückkamen. Da haben sie dann die ganze Nacht gemurrt. Gott, was soll das? Und dann sagt Gott, liebe Leute, ihr kommt nicht ins verheißene Land. Eure Kinder ja, aber ihr nicht. Jetzt reicht's mir. Aber auch im Neuen Testament sehen wir, wo gemurrt wurde. Apostelgeschichte 6, die Witwen, die sich übergangen gefühlt haben bei der Austeilung, die haben gemurrt. Vorsicht, Murren ist das Kennzeichen eines Gottlosen. Judas 1, Vers 6 lesen wir, gibt nur ein Kapitel. Diese murren und hadern mit ihrem Geschick, sie leben nach ihren Begierden und ihr Mund redet stolze Worte und um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Das heißt, hier ist von den Gottlosen die Rede, die murren. Murren ist eine Lebenshaltung. Das ist keine kurzfristige Reaktion, wo ich mal unzufrieden bin. Murren heißt, ich bin wirklich mit alles und jedem immer wieder unzufrieden. Kennt ihr die Leute, die das sind? Mit denen ist man nicht so gern zusammen, oder? Murren ist eine Unzufriedenheit infolge von enttäuschten Erwartungen. Murren ist kein einmaliges Verhalten. Das ist eine Grundhaltung im Leben. Und was wird in unserem Land gemurrt? Über alles. Über alles regen sich die Leute auf. Ich bin nicht zufrieden, so wie es läuft, weil ich es mir anders vorgestellt hätte. Die Betonung liegt dabei auf ich und auf mich. Ich bin nicht zufrieden, wie es läuft, weil ich es mir anders vorgestellt habe und deswegen murre ich. Wann hast du in deinem Leben das letzte Mal gemurrt? Komisches Wort, ne? Murren. Murren. Petrus schreibt dazu: Seid gastfrei, seid freundlich untereinander, ohne Murren. Und dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Murre nicht, sondern diene deinen Mitmenschen. Schau nicht auf dich, schau nicht auf das, was du dir wünschst, schau nicht auf deine Ideen und deine Gedanken, sondern murre nicht und diene den anderen. Das ist das, was Gott dir sagt. Und das ist heftig. Weil wir haben so viele, gerade in eurem Alter, kenne ich doch auch noch, zwar schon ein paar Jahre her, aber da hat man so viele Ideen, was man macht, was ich machen will, was ich toll finde. Und ich achte nicht darauf, auf die anderen oder auf das, was Gott will. Paulus ist uns auch hier ein Vorbild. Denn der Paulus, der sitzt ja gerade im Gefängnis. Und der Paulus könnte murren ohne Ende. Der könnte murren, weil er jetzt nichts Gescheites zum Essen bekommt vielleicht, weil ihm kalt ist, schreibt er auch mal, dass jemand ihm einen Mantel mitbringen soll. Der könnte murren über die Behandlung, der könnte murren gegen Gott, warum er jetzt überhaupt hier ist. Er wäre doch viel besser, wenn er draußen wäre und er die Leute missionieren könnte. Paulus könnte über alles murren. Tut er das? Freut euch. Freut euch, weil ich weiß, dass es Gottes Wille, weil ich weiß, wie Cashi es gesagt hat, auch die werden ihre Knie beugen. Freut euch, freut euch. Der hat es ernst gemeint. Das war nicht nur hier so. Denkt an Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis. Die waren unterwegs, die haben missioniert. Dann treiben sie da auch noch so einen Wahrsagegeist aus. Das fanden die Herren von der Mar gar nicht so toll und schmeißen den oder lassen den ins Gefängnis schmeißen. Vorher werden sie noch ein bisschen ausgepeitscht. Das heißt, die haben Wunden, sitzen im tiefsten, dunkelsten Kerker in Ketten. Und hätten allen Grund zu murren und sagen, Gott, warum musste ich das jetzt erleben? Warum hast du dieses Leid in mein Leben gebracht? Warum tust du das, Gott? Wir waren doch für dich unterwegs. Warum, Gott? Und was tun sie? Sie stimmen einen Megalobpreis an. Sie loben und preisen Gott. Und was passiert? Die Ketten fliegen weg. Sie kommen frei. Und der Gefängniswärter bekehrt sich zu Gott. Gott hat einen Plan. Gott hat einen guten Plan. Es geht hier um eine bewusste Entscheidung, dass ich sage, ich möchte nicht murrend durch mein Leben laufen. Es geht bei der Freude um eine Herzenshaltung. Eine bewusste Entscheidung. Eine Zufriedenheit, die ich in Gott habe, auch wenn die Situation, in der ich mich befinde, gerade mal negativ ist. Dass ich zufrieden bin mit dem, was ich habe, auch wenn die Umstände gerade ganz anders aussehen. Weil ich krank bin, weil da Leid passiert ist, weil da auch was auch immer passiert ist. Wie sieht es bei dir aus? Murrst du lieber und schadest damit der Gemeinschaft? Bist du mit so einem Christ sein Leid unterwegs? Oder sagst du, nee, hey, ich möchte mit diesem Murren aufhören und ich mag diese Leute nicht, die murren. Ich möchte voll und ganz Gott vertrauen, ganz egal, was passiert, ob ich ins Gefängnis komme oder ausgelacht werde für meinen Glauben oder was auch immer. Murren kann so viel zerstören. Murren schadet der Gemeinschaft. Murren hat mit Jesus, hat mit Nachfolge nichts zu tun, gar nichts. Jesus hatte das Problem nicht. Warum? Jesus hat nicht auf sich geschaut. Jesus hat auf die anderen Menschen geschaut und hat auf das Wort seines Vaters gehört. Jesus ging es nicht um seine Vorstellung, sondern um den Willen des Vaters. Ihm ging es nicht um sich und seine Wünsche, sondern um die anderen Menschen. Und dann hat es ja auch einen Grund, warum wir nicht murren sollen. Weil wir leuchten sollen wie die Sterne, weil wir strahlen sollen wie die Sterne am Himmel in diese verdorbene und verkehrte Welt. So ein Christ sein Leid, das hat keine Strahlkraft. Aber ein richtiges Christsein, das strahlt. Wie hell kannst du schon strahlen, wenn du murrend und griesgrämig alles runterziehst? Hör auf zu murren und freue dich an Gott. Es geht nicht um dich, es geht um Jesus. Und Jesus möchte, dass du, dass wir als Einheit unterwegs sind und strahlen wie die Sterne am Himmel hinein in eine verdrehte und verdorbene Welt. Der letzte Punkt, der wird noch kürzer, mit einer dankbaren Opferbereitschaft. Wie reagiere ich auf den Christushymnus mit einer dankbaren Opferbereitschaft? Paulus schreibt hier in den letzten beiden Versen unseres Textes: Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Paulus verwendet hier das Bild eines Trankopfers aus dem Alten Testament. Wenn er mitgeopfert wird mit dem Hauptopfer. Das Trankopfer im Alten Testament, das war so eine Zugabe. Das gab es nie alleine, das hat man nie alleine dargebracht. So ein Trankopfer war immer die Zugabe zum Hauptopfer. Das war Wein zum Beispiel, das man einfach noch dazu geschüttet hat für Gott. Das wurde nie alleine geopfert. Brennt ja auch schlecht. Und Paulus betrachtet hier sein ganzes Leben als Zugabe, als Trankopfer. Das heißt, als das kleinere Opfer, als die Beigabe. Welches Opfer ist denn dann das größere? Was schreibt er im Text? Das Opfer der Philipper. Der Glaube der Philipper ist das größere Opfer. Und da sehen wir die Demut von Paulus. Der Paulus, der so mit Gott unterwegs war, schreibt hier, mein Leben, wenn ich jetzt hier hingerichtet werde im Gefängnis, wenn ich hier nicht mehr freikomme, dann ist dieses Leben nur wie so ein Trankopfer zu eurem Opfer des Glaubens. Was ist denn das Opfer des Glaubens? Römer 12, Vers 1 lesen wir, ich ermahne euch nun, schreibt auch Paulus, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Aha, Gottesdienst ist nicht nur Sonntag von 10 bis 11 oder wann auch immer du Gottesdienst hast, sondern indem ich mein Leib Gott zur Verfügung stelle, da tue ich vernünftigen Gottesdienst. Und das nicht nur sonntags von 10 bis 11, sondern immer. 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 Paulus fordert dich auf, sein Leben zu opfern. Und die Grundlage für dieses Opfer ist der Vers, den wir schon hatten. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich bin gerne bereit, mein Leben hinzugeben. Wenn ich mein Leben Jesus hingebe, dann kann ich es nicht noch an andere Dinge geben. Dann muss ich vielleicht andere Dinge, die das Wirken von Jesus in meinem Leben hindern, dann muss ich die vielleicht aufgeben. Weißt du, nur ein Christ sein Leid, das ist ohne Opfer. So ein Christ sein Leid, das kommt ohne Opfer aus. Da brauche ich nichts opfern. Aber richtiges Christsein, das bringt Opfer. Das bringt Opfer, dass ich, wir haben es gestern in einem Lied gesungen, dass ich meine Krone ausziehe. Dass ich meine Krone ausziehe und mir mein Leben egal ist, weil ich weiß, bei Jesus ist es eh viel besser aufgehoben. Das ist ein Opfer zu bringen. Ich habe euch ein Buch mitgebracht, Im Schatten des Allmächtigen. Kennt ihr das? Kennt das jemand? Absolut beeindruckend. Jim Elliot ist schon lange tot. Es ist das Tagebuch von ihm. Das Tagebuch von einem jungen Mann, der mit 28 Jahren gestorben ist, weil er als Missionar von den Indianern einen Pfeil abbekommen hat. Also das, was euch gestern um 3 da hätte auch passieren können. Und dieser Mann, der ist deshalb so beeindruckend, weil er sein ganzes Leben, er war begabt, beliebt, angesehen, war verheiratet, hatte eine kleine Tochter gerade bekommen. Aber sein Leben, sein Herz brennt für Jesus. 28 gestorben, nicht viel älter als ihr, dieser Tagebucheintrag, da war er noch deutlich jünger. Lasst ihn 24, 23 gewesen sein. Und er schreibt ein Gebet in sein Tagebuch. Seine Frau hat es nach seinem Tod veröffentlicht und hat auch die Missionsarbeit weitergeführt unter den Indianern in Ecuador. Und er schreibt ein Gebet. Herr, zünde an den toten Reisekaufen meines Lebens. Gib, dass ich aufflamme und für dich verbrenne. Verzehre mein Leben, Gott, denn es ist dein. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten, gleich dir, Jesus. Wow. Verzehre mein Leben, Gott, denn es ist dein. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten, gleich dir, Jesus. Herr, zünde an den Reisighaufen meines Lebens. Gott hat das Gebet erhört. Er hatte ein erfülltes Leben und ist mit 28 heimgegangen. Das ist das, was hier gemeint ist. Opfere dein Leben. Er war bereit, dieses Leben zu opfern. Für Jesus. Kannst du das Gebet sprechen? Ich bin ja ein bisschen älter als 28, oder? Ja, als er das geschrieben hat, war er noch jünger. Wow, krass. Echt krass. Das hat er in sein Tagebuch geschrieben. Das hat seine Frau nicht erfunden. Von Abraham Lincoln, dem Präsident, dem amerikanischen Präsident, wird die Geschichte erzählt, dass er am Ende des amerikanischen Bürgerkrieges ein Treffen hatte mit den Generälen der besiegten Staaten um ihn herum. Da lag eine Karte auf dem Tisch und die Generäle haben jetzt Vorschläge gemacht, wie denn das Land aufgeteilt werden kann. Die haben dann alle gesagt, naja, also das sind wir ja bereit abzugeben, das Stück Land, aber das Stück Land, das behalten wir noch. Und das hat dann jeder einer nach dem anderen seinen Wunsch geäußert. Und dann wurde immer gesagt, ja, also wir sind bereit, das Land abzugeben, aber das würden wir gern behalten. Dann wird ihm nachgesagt, dann legt er seine Hand auf den Tisch und sagt, wissen Sie was, meine Herren, meine Regierung will alles. Als Unterlegen hatten sie keine Chance. Aber das ist das, was Jesus sagt zu dir. Ich will alles. Ich will alles. Ich will dein ganzes Leben. Alles. Was für ein Christsein lebst du? Bist du hier noch in der Light-Version unterwegs? Und sagst, nee, eigentlich weiß ich, ich sollte die Seite wechseln, weil eigentlich Christ sein Leid ist noch viel zu gut ausgedrückt. Denn eigentlich müsste es anders heißen. Eigentlich müsste Christ sein Zero heißen, weil da ist nichts mehr vom Christsein vorhanden. Fällt leider nicht so deutlich auf, ne? Aber das ist Christ sein Zero, Null. Null, da ist null Christsein mehr vorhanden. Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Und du musst dich entscheiden. Jesus steht da, legt seine Hand auf dein Leben und sagt, ich will alles. Dein ganzes Leben. Die Frage am Anfang war, wie reagieren wir auf so einen genialen Christushymnus? Wie kann unsere Reaktion angemessen ausfallen auf so einen genialen Christushymnus? Sicher nicht wie so eine Cola Light oder Cola Zero, Denn da ist nichts vorhanden von einem konsequenten Glaubensgehorsam, da ist nichts vorhanden von einer liebevollen, vorbildlichen Gemeinschaft und da ist auch nichts vorhanden von einer dankbaren Opferbereitschaft. Ein Christsein kann nur so aussehen: Ich folge Jesus mit einem konsequenten Glaubensgehorsam. Ich folge Jesus, indem ich in einer vorbildlichen Gemeinschaft, indem ich mich vorbildlich in der Gemeinschaft verhalte, in einem guten Miteinander mit meinen Menschen lebe, meinen Mitmenschen lebe und ich bringe mein Leben diesem Jesus als dankbares Opfer. Ich lege es ihm hin. Ich lege es ihm hin. Und er darf damit machen, was er will. Und ganz egal, was passiert, ich freue mich an ihm, weil es mir vollkommen genügt. Weil es mir vollkommen genügt, ihn zu haben. Und das werden wir heute Nachmittag sehen, weil alles andere nur Scheiße ist. Entschuldigung für das Wort, aber das steht in dem Text, den wir heute Nachmittag lesen. Nicht in der Übersetzung, aber im griechischen Urtext. Deswegen darf ich das hier auch mal benutzen und mich nicht verraten in der Schule. Und deswegen meine Aufforderung jetzt an dich: Geh aufs Ganze. Geh aufs Ganze. Vielleicht willst du ja heute nochmal die Entscheidung treffen: Nee, ich möchte kein Christsein-Leid mehr leben. Ich möchte lieber so ein richtiges Christsein. Weil nachdem ich das gehört habe, was Keshi da gestern gesagt hat, was Paulus da geschrieben hat in den Versen davor, da kann ich nicht und da will ich nicht mit einem Christsein-Leid oder mit einem Christsein-Zero drauf reagieren. Wie ist deine Entscheidung? Ich möchte noch beten und dann dürft ihr in die Kleingruppen gehen. Himmlischer Vater, du forderst uns ganz schön heraus. Das ist schon ganz schön heftig, dein Wort, das uns Paulus auch hier mitteilt. Aber es ist gut. Es ist altmodisch auf den ersten Blick, aber es ist gut. Es ist brandaktuell, weil unsere Gesellschaft, in der wir leben, gerade nicht so lebt. Gerade diametral anders unterwegs ist. Und deswegen tut dieses Wort gut, das uns neu aufruft dazu, uns zu dir zu bekennen, uns an dich zu halten. Und das wollen wir heute Morgen tun. Wir wollen dich loben und dich preisen für das, was du getan hast, was wir gestern Abend gehört haben. Und wir wollen angemessen darauf reagieren. Ich bitte dich um Vergebung, wo auch ich mit dem Christsein-Leid unterwegs bin. Bitte dich um Vergebung, bitte dich, wo ich dich blockiert habe, wo ich dein Wirken in mir, dein Werk in mir blockiert habe und bitte dich, dass du mir hilfst, diese Dinge abzulegen, damit du noch mehr in mir wirken kannst, damit ich mit einer angemessenen Reaktion auf diesen wunderbaren Hymnus unterwegs bin in meinem Leben, damit ich angemessen reagieren kann. Danke, dass du das Wollen und das Vollbringen in uns bewirkst. Hab Dank dafür. Bitte dich jetzt für die Kleingruppenzeit, dass du eine Offenheit schenkst, dass du die Zeit segnest. Amen.